Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Schmiedings Blick, heute am 10. April. Mein Name ist Klaus Newe, ich verantworte das Wealth and Asset Management bei Berenberg. Einmal pro Woche spreche ich mit unserem Chefvolkswirt Holger Schmieding über aktuelle Themen, die Anleger beschäftigen. Im Mittelpunkt muss heute leider wieder ein Thema stehen, das uns bereits letzte Woche sehr beschäftigt hat, die Zollpolitik von Donald Trump. Zudem sprechen wir über den Koalitionsvertrag, auf den Union und SPD sich gerade geeinigt haben. Steigen wir ein. Holger, es bleibt spannend. Bereits letzte Woche haben wir ja intensiv über die Handelspolitik des US-Präsidenten gesprochen, die Wirtschaft und Finanzmärkte in Unruhe versetzt. Bring uns bitte kurz auf den aktuellen Stand. Was ist seit dem sogenannten Liberation Day bislang passiert? Wo ist bereits Bewegung in Verhandlungen gekommen und welche Reaktionen von betroffenen Ländern gab es bislang?
Klaus, es ist viel passiert. Es ist ein wildes Hin und Her. Zunächst hat vor gut einer Woche Trump ja Zusatzzölle auf fast alle Handelspartner der USA verhängt. Und zwar in der Höhe gestaffelt nach dem Defizit, das die USA im Warenhandel mit diesen Ländern haben. Das heißt, relativ hohe Zusatzzölle auf Vietnam und China, etwas weniger hohe Zusatzzölle auf Europa. China hat dann zurückgeschlagen und zwar gleich. Trump hat dann nochmals die Zölle auf China erhöht und jetzt haben wir mittlerweile eine weitere Runde im Zollkrieg China-USA, sodass Trumps Zusatzzölle auf China mittlerweile bei 125% liegen. Aber gestern Abend hat Trump dann eine Wende gemacht. Er hat die Zusatzzölle für fast alle Länder außer China wieder erheblich gesenkt und zwar auf ein Mindestmaß von 10%. Damit ist auch der Zusatzzoll auf US-Einfuhren aus der Europäischen Union für 90 Tage jetzt nur bei 10% statt bei den ursprünglich angedrohten 20%. Es ist wirklich ein wildes Hin und Her.
Dennoch wollen wir ja versuchen, nach vorne zu erkennen, wie es weitergehen kann. Und daher die Frage an dich, erkennst du bereits eine Art Muster im Verhalten der USA, also etwas, das vielversprechend in Verhandlungen wirkt oder auch nicht?
Nun, ob es vielversprechend ist, gute Frage. Auf jeden Fall, das Muster bei Trump ist eigentlich bekannt. Er schwingt zunerst einmal eine ganz große Keule und hofft, dass die anderen dann kuschen. Und Trump schwankt etwas hin und her, möglicherweise teilweise mit Absicht, teilweise, weil er einfach nur so ein Kerl ist. Und dieses Hin und Her soll halt die anderen verunsichern und sie damit auch weichklopfen. Also Verhandlungen für Trump beginnen typischerweise damit, dass er seine Verhandlungspartner weichklopfen möchte. Ob es dann zu Verhandlungen kommt und was für ein Ergebnis die Verhandlungen haben, muss man sehen. Aber normalerweise war bisher dieses Verhalten von Trump eher der Auftakt zu Verhandlungen, denn der Auftakt dazu, dass es immer schlimmer und schlimmer wird. Nur, wir werden das erstmal sehen müssen.
Das hast du ja gerade auch schon erwähnt, dass China in Wellen mit Zöllen betroffen ist. Insofern gib uns doch da bitte auch mal kurz einen Überblick. Welche Länder sind denn besonders betroffen?
Wir müssen dabei fragen, besonders betroffen, wie abhängig sind diese Länder vom Warenhandel mit den USA? Und da sehen wir, dass Vietnam besonders abhängig ist, denn die vietnamesischen Ausfuhren nach USA entsprechen 28% der Wirtschaftsleistung Vietnams. Für Mexiko sind es 27%, für Kanada 18%. Die Länder sind stark betroffen. Wobei man allerdings sagen muss, dass für Mexiko und Kanada bisher diese Zusatzzölle nur für einen Teil ihrer Ausfuhren in die USA gelten. Ein anderer Teil der Ausfuhren, oftmals knapp die Hälfte, ist davon ausgenommen nach den Regeln des nordamerikanischen Handelsabkommens. Deutschland, die Ausfuhren in die USA betragen etwa 3,7% unserer Wirtschaftsleistung, für die Eurozone insgesamt knapp 3,5%, für China interessanterweise nur 3%, für Großbritannien 2%. Und dass China eigentlich gar nicht so abhängig ist von der Ausfuhr in die USA, ist in diesem Zusammenhang wichtig. Ja, China ist ein großes Land mit einem großen Binnenmarkt. China exportiert viel in viele Länder der Welt. Also in gewissem Sinne, China hat Alternativen. Und offenbar hat China sich entschlossen, es jetzt darauf ankommen zu lassen, nämlich hart zurückzukeilen.
Jetzt hast du gerade schon Abhängigkeiten durch Zahlen dargestellt. Aber lass uns allgemein nochmal drauf schauen. Welche Gefahren siehst du denn in dieser Lage generell?
Klaus, zunächst einmal die Pause für 90 Tage, die wir jetzt haben, zumindest gegenüber vielen Ländern, ist gut. Aber die Gefahren bleiben sehr, sehr groß. Erstens, der Handelskrieg zwischen den USA und China ist ja in vollem Gange. Und das sind zwei wichtige Märkte. Genau genommen, die USA sind der Weltmarkt Nummer 1, China der Weltmarkt Nummer 3, nach der Europäischen Union als Nummer 2. wenn Nummer 1 und Nummer 3 sich kräftig streiten, das hat Wirkungen auf die gesamte Welt. So müssen wir uns darauf einstellen, dass China versuchen wird, mehr Waren in Europa zu verkaufen. Das kann gut sein für die Verbraucher bei uns, aber wird einige Unternehmen wohl unter Druck setzen. Und insgesamt, Unruhe ist weiter da. Zweitens, das Ergebnis der Verhandlungen, die jetzt ja bald beginnen sollen, ist völlig unklar. Und bei Trumps Verhandlungsstil ist damit zu rechnen, dass wir immer mal Drohungen von ihm bekommen, jetzt würden die Zusatzzölle wieder in Kraft gesetzt werden, um halt Druck auf uns und andere auszuüben. Also es bleibt sehr, sehr unruhig und der Ausgang ist ungewiss. Und drittens, während wir das Ergebnis noch nicht wissen, also innerhalb der nächsten 90 Tage, wissen Unternehmen ja auch nicht, ob sie jetzt bei uns oder in den USA investieren sollen. Das heißt, sie werden sich auf beiden Seiten des Atlantiks mit Investitionen zurückhalten. Entsprechend werden wir trotzdem einen gewissen Dämpfer für das Wirtschaftswachstum bei uns bekommen, obwohl wir jetzt ja diese 90-tägige Galgenfrist haben für Verhandlungen.
Holger, die Binnenwirtschaft der USA ist groß. Für die US-Wirtschaft spielen die Ein- und Ausfuhr von Waren eine geringere Rolle als für nahezu alle Handelspartner der USA. Du hattest gerade schon Zahlen genannt. Haben dadurch nicht alle anderen Länder mehr zu verlieren als die USA? Ist Trump damit nicht in der stärkeren Position?
Klaus, gegenüber jedem einzelnen Handelspartner der USA gilt das in etwa, am wenigsten allerdings gegenüber der Europäischen Union, die ja der zweitgrößte Markt der Welt ist. Aber der große Unterschied ist, dass Trump es sich eigentlich mit allen Handelspartnern, genau genommen fast allen Handelspartnern der USA derzeit verdirbt. Dass er Sand ins Getriebe des Austausches mit fast allen anderen Ländern der Welt streut. Während wir in Europa ja nur Probleme haben im Außenhandel mit einem unserer Handelspartner, den USA, ist ein wichtiger Handelspartner, aber eben nicht der einzige. Beispielsweise selbst für Deutschland, das relativ stark auf die USA orientiert ist, selbst für uns ist die Warenausfuhr in die USA nur 10,5% unserer gesamten Warenausfuhr. Das meiste, was Deutschland ins Ausland liefert, geht nach Europa. Also so gesehen sind die USA deutlich stärker betroffen. Auch die USA mit ihren großen Zöllen sind das Land, wo Verbraucher die Inflation sehr schnell und zwar stark spüren werden. Bei uns wohl nicht so. Denn bei uns steigt ja mit den US-Zöllen die Verfügbarkeit von Waren, die eben nicht mehr von uns in die USA geliefert werden. Zudem dürfen andere Länder einen Teil der Waren, die sie nicht mehr in die USA liefern, bei uns anbieten wollen. Da werden wir sicherlich einen Riegel vorschieben, dass das nicht allzu viel wird. Aber insgesamt dürfte bei uns die Verfügbarkeit von Waren steigen, damit ein gewisser Abwärtsdruck auf die Preise. Und das ist ein großer Unterschied. Großer Aufwärtsdruck auf die Preise in den USA, gewisser Abwärtsdruck bei uns. Das heißt, dass die Notenbank in den USA eigentlich nicht, trotz der Turbulenzen, trotz der trüberen Konjunkturaussichten, dass die Notenbank dort eigentlich nicht mit Zinssenkung reagieren kann, während sie das bei uns kann. Bei uns kann also die Geldpolitik einen Teil der Schäden abfedern, in den USA eigentlich nicht. Auch das führt zu dem Schluss, dass die Hauptleidtragenden dieser Handelskriege von Trump die Menschen in den USA, die Unternehmen in den USA sein werden und nicht wir.
Lass uns kurz auf die Dienstleistungen von großen amerikanischen Tech-Firmen wie beispielsweise Alphabet, Microsoft oder Meta schauen. Würden wir diese Firmen berücksichtigen, sähe jede Rechnung ganz anders aus. Gibt es hier überhaupt Möglichkeiten, diese Unternehmen mit Zöllen zu belegen? Schließlich sind ja viele Dienste für uns Nutzer gratis bzw. werden bezahlt durch unsere Daten und unser Nutzerverhalten.
Zunächst einmal, es ist völlig richtig. Die USA haben einen großen Fehlbetrag im Warenhandel mit der Europäischen Union. Aber sie haben einen erheblichen, zwar nicht ganz so großen, aber doch erheblichen Überschuss im Handel mit Dienstleistungen mit der Europäischen Union. Dienstleistungen einschließlich der technologischen Dienste sind Bereiche, wo wir tatsächlich zurückschlagen könnten. Ist das möglich? Ja. Zölle ist natürlich bei Dienstleistungen vielleicht das falsche Wort. Aber mit Steuern werden wir schon zurückschlagen können. Wir haben auch immer mal wieder ja das Problem, dass US-Konzerne sich nicht ganz an unsere Datenschutzregeln halten, dass ihre Algorithmen nicht ganz fair sind, dass die Europäische Union dann Strafen verhängt. Da haben wir einen erheblichen Spielraum, ob diese Strafen klein ausfallen, ein paar hundert Millionen, oder ob dann nicht doch einige Milliarden an Strafen kommen. Also, wenn die Europäische Union will, könnte sie in diesem Bereich Dienstleistungen und gerade auch gegen die Tech-Unternehmen erheblich zurückschlagen. Das müsste nicht heißen, dass bei uns beispielsweise das Nutzen von einigen US-Tech-Diensten teurer wird. Vieles ist ja frei, wenn wir dafür mit Daten bezahlen. Aber dass der Gewinn dieser US-Unternehmen, der in die USA zurücküberwiesen werden kann, dass dieser Gewinn erheblich geschmälert werden könnte.
Aber lass mich hier einmal kritisch nachfragen, Holger. Ist dies als Druckmittel überhaupt einsetzbar? Also beispielsweise haben wir keinen europäischen Cloud-Anbieter von relevanter Größe oder auch keine europäische Ratingagentur. Sind wir also zu abhängig von solchen Unternehmen, um mit Gegenmaßnahmen überhaupt zu reagieren?
Naja, bei Ratingagenturen Ansätze dazu haben wir ja. Aber wichtiger ist, es liegt ja an uns, in welchen Bereichen wir zurückschlagen. Ich denke, es wird so sein, dass man sich in der Europäischen Kommission auf europäischer Ebene schon Gedanken machen wird, wo wir uns selbst schaden würden und wo wir vor allen Dingen den USA schaden würden, wenn wir zurückschlagen. Also, dass gegen alle Bereiche Dienstleistungen, gegen alle Bereiche Tech vorgegangen wird, glaube ich nicht. Wir sind da ja nicht wie Donald Trump, der uns jetzt pauschal einen Zusatzzoll auf all unsere Warenlieferungen aus der Europäischen Union aufgedrückt hat. Wir werden da schon unterscheiden und dann nehme ich an, wir werden da einiges finden, wo es uns relativ wenig schadet, den USA mehr. Natürlich ganz ohne Schaden für uns ist das auch nicht. Das ist nun mal wie in einem anderen Krieg, im Handelskrieg auch so. Letztlich schaden die Kriegshandlungen beiden Seiten. Nur man muss sich auch wehren und gerade als zweitgrößter Markt der Welt hat die Europäische Union relativ viel Möglichkeiten, sich gegen die USA zu wehren, damit Trump nicht mit allem durchkommt, denn das wäre auf Dauer vielleicht das schlimmste Szenario. Trump kommt mit allem durch und macht deshalb weiter und weiter.
Dann beschließen wir das hiermit und schauen jetzt noch eine andere Facette an. Kurze Frage, gar nicht so leicht zu schätzen wahrscheinlich. Was bedeuten die Zollkonflikte für die Notenbanken?
Klaus, wie vorhin schon kurz angedeutet, die Zollkonflikte haben ganz unterschiedliche Folgen für die großen Notenbanken der Welt. Die US-Notenbank hat das Problem, dass gleichzeitig die Preise steigen werden und die Konjunktur schwächelt. Das heißt, sie könnte eigentlich gar nicht reagieren. Sollte es zu großen Verwerfungen, beispielsweise an den Finanzmärkten kommen, wirklich zu großen Verwerfungen, nicht einfach nur zu sinkenden Kursen, sollte es eine richtige Abwärtsspirale in der US-Konjunktur geben, die so ausgeprägt ist, dass sie mit einiger Zeitverzögerung deflationär wirken würde, dann könnte die Fed natürlich erheblich reagieren, aber vorerst eigentlich nicht. Und bei uns, die Europäische Zentralbank, wird mit großer Wahrscheinlichkeit am 17. April bereits ihren Leitzins senken und dann vermutlich am 5. Juni noch einmal, vermutlich um jeweils 25 Basispunkte, also ein Viertelprozentpunkt. Ganz auszuschließen ist aber nicht, dass sie vielleicht auch einen Zinsschritt von einem halben Prozentpunkt macht angesichts der jetzigen Lage, die ja sehr, sehr zugespitzt ist. Ist nicht unsere Vermutung, aber ganz ausschließen würde ich das nicht. Noch einmal, bei uns hat die Zentralbank die Möglichkeit, die Schäden teilweise durch die Geldpolitik abzufedern. In den USA ist das kaum der Fall.
Jetzt blicken wir schon nach vorne. Insofern lass uns noch einen weiteren Blick nach vorne werfen. Was siehst du, wenn du in deine Glaskugel schaust? Wie können diese Zollkonflikte ausgehen?
Klaus, wir haben ja gesehen an der Reaktion von Trump gestern Abend, dass er durchaus merkt, dass es durchaus Rückkopplungsmechanismen gibt, dass er merkt, wenn etwas schief geht. Die Märkte waren sehr, sehr unruhig. Es gab ja aus der Geschäftswelt einige Hinweise, gerade auch in den USA, dass die Zollpolitik von Trump nun wirklich sehr, sehr schädlich ist und zwar eben vor allem für die USA. Deshalb glaube ich, dass es am Ende doch mehr Deals geben wird, als dass es einfach immer weiter eskaliert. Also wahrscheinlicher als nicht ist, dass wir zur Jahresmitte ein Abkommen zwischen der Europäischen Union und den USA haben, das vermutlich dann die Trumpschen Zusatzzölle auf die Europäische Union bei 10% bleiben, wo sie jetzt ja sind, und nicht auf 20% oder mehr gehen. Und dass wir damit zumindest etwas mehr Sicherheit haben, als es jetzt der Fall ist.
Holger, dann lass uns nun nach Deutschland blicken. In Berlin haben sich Union und SPD gerade auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Was ist dein erster Eindruck? Wird die kommende Regierung mit ihrer Agenda das Land voranbringen?
Klaus, ja, alles in allem wird die neue Regierung das Land voranbringen können. Zunächst einmal, wir geben mehr Geld aus für die Verteidigung, das ist nötig. Wir geben mehr Geld aus für die Infrastruktur, das ist sehr nötig. Ich fahre regelmäßig mit der Bahn und es ist ja mittlerweile die Ausnahme, dass ich pünktlich ankomme. Also das allein hilft schon. Aber in dem Koalitionsvertrag, wie er jetzt vorliegt, sind auch einige Reformen dabei, die das Wachstumspotenzial, die Angebotsseite stärken werden, sodass es also nicht nur mehr Nachfrage gibt durch das Fiskalpaket, sondern auch mehr Wachstum auf Dauer, mehr Angebot. Und das ist wichtig. Natürlich, der Koalitionsvertrag ist nicht ganz so, wie ich mir gewünscht hätte, aber so ist nun mal das Leben.
Was sind denn die Stärken des Vertrages? Also wo siehst du positive Ansätze?
Zunächst einmal freue ich mich darüber, dass die Parteien die Modernisierung des Staates und die Deregulierung betonen. Da ist wirklich viel zu tun. Sie haben hier ein Problem erkannt und sie wollen einige Schritte in die richtige Richtung machen. Beispielsweise, dass das nationale Lieferkettengesetz offenbar gestrichen werden soll, das ist ein Fortschritt. Weitere Fortschritte haben wir am Arbeitsmarkt. Eine Höchstgrenze für die Wochenarbeitszeit statt für die tägliche Arbeitszeit, das ist ein Fortschritt. Mehr Anreize zu arbeiten sind gut, also steuerfreie Überstundenzuschläge, das finde ich positiv. Diese steuerfreie Aktivrente, die ich vor mehr als 2 Jahren mal ins Spiel gebracht hatte, das finde ich sehr positiv. Zudem der Wechsel in der Migrations- und Asylpolitik, das hilft. Wir müssen bei der irregulären Migration tatsächlich deutlich härter vorgehen, auch damit die Akzeptanz in der Bevölkerung erhalten bleibt für die gewünschte Einwanderung in unseren Arbeitsmarkt, die wir ja brauchen. Zudem für Unternehmensinvestitionen die hohen Sonderabschreibungen von jeweils 30% für 3 Jahre, 2025 und die 2 Jahre danach. Und danach ein langsames Absenken der Körperschaftssteuer, das sind gute Schritte in die richtige Richtung. Und dass das Bürgergeld reformiert und umbenannt werden soll, ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Also ich finde einige Stärken durchaus in diesem Programm.
Und was sind deiner Meinung nach die Schwachpunkte?
Nun ja, die Parteien haben es sich nicht verkneifen können, doch ihre eigene vermeintliche Klientel hier und da mit Wahlgeschenken zu bedienen, die wirtschaftlich nicht allzu viel Sinn machen. Ein Beispiel dafür, die Mutterrente ist ja weiterhin drin. Die Mietpreisbremse soll verlängert werden. Das klingt für Mieter gut, aber das ist etwas, das trägt nun mal auf Dauer dazu bei, dass nicht genug gebaut wird, dass Wohnraum fehlt und dass deshalb letztlich die Mieten doch stärker steigen. Es soll mehr Wohnungsbau geben, da freue ich mich drauf, wenn es klappt, aber das hatte die alte Regierung auch versprochen und nicht geliefert. Hier gibt es also durchaus Probleme. Zudem, der Mindestlohn soll auf Euro 15 pro Stunde angehoben werden. Naja, das lässt sich verkraften, aber für einige, gerade kleinere Betriebe im Dienstleistungssektor, ist das doch ein Problem. Und die Unternehmenssteuer, die Körperschaftssteuer, soll eben erst ab 2028 gesenkt werden. Dazu aber, mein wichtigster Punkt ist, ich erkenne bisher in dem Vertrag nicht, dass wirklich viel getan wird, um den Anstieg der Lohnnebenkosten, der Sozialversicherungsbeiträge wirksam einzugrenzen oder vielleicht sogar etwas zurückzuführen. Und diese hohen Lohnnebenkosten, die in den letzten Jahren spürbar gestiegen sind, das sind erhebliche Belastungen für Unternehmen. Hier hätte man wohl mehr tun können und müssen.
Und unter dem Strich, bist du insgesamt mit dem Ergebnis zufrieden oder doch etwas enttäuscht?
Nun, ich bin insgesamt mit dem Ergebnis, sagen wir mal, halbwegs zufrieden. So richtig enttäuscht nicht. Ein bisschen mehr hätte ich mir schon gewünscht, gerade beim Thema Lohnnebenkosten. Das heißt für mich also, es ist klar, es muss in den kommenden Jahren, hoffentlich noch in dieser Regierung und nicht danach, noch weitere Reformen geben, als die, die jetzt angekündigt sind, um beispielsweise dieses Thema. Bei alternder Gesellschaft steigen halt die Kosten in der Pflegeversicherung, in der Rentenversicherung, in der Gesundheitsvorsorge. Um diese Kosten in den Griff zu kriegen, damit nicht die Lohnnebenkosten immer weiter steigen und damit den Standort immer weiter belasten. Es geht jetzt einiges offenbar in die richtige Richtung, aber es bleibt noch mehr zu tun.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Schmiedings Blick. Auf den Koalitionsvertrag werden wir dann in der kommenden Woche näher eingehen. Dann haben wir einen besonderen Gast zu Besuch, Professor Lars Feld, Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Freiburg. Professor Feld war von 2011 bis 2021 zunächst Mitglied und anschließend Chef der sogenannten 5 Weisen, also des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland. Ein spannender Gast, auf den wir beide uns sehr freuen. Für heute bedanke ich mich für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.